Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Philosophie. Ich freue mich besonders, vis-à-vis von mir sitzt Zeraina Friedli. Zeraina ist von 2016 bis 2023 der Frauengoalie von der Schweizer Fußballnazi gsi, Nummer 2, so wie sie mir gesagt hat. Aber von 2005 war sie eigentlich schon im Fußball unterwegs gewesen, mit verschiedenen Stationen, wie im FCZ, bei den Young Boys, FC Aarau, in Italien auch und schlussendlich beim RSC Anderlecht in Belgien. Dort hat sie dann im November 2023 ihren sofortigen Rücktritt bekannt gegeben und unter anderem begründet mit verfehlender Leidenschaft. Aktuell ist sie bei der ZHAW in Winterthur als Doktorandin und wissenschaftliche Assistentin unterwegs. Und neben dem ganzen Profi-Sein hat sie auch noch einen Bachelor in Sport und Psychologie inklusive einen Spitzensport-Master-Abschluss in Trainingswissenschaften absolviert. Ein grosses Pensum, würde ich sagen. Herzlich willkommen, Zeraina.
Danke vielmals, ich freue mich, zum da sein.
Ich mich ebenfalls, bin sehr gespannt. Wir reden heute über Fehler im Spiel als Goalie im Fußball. Das ist die letzte Instanz, so ein bisschen die letzte Linie. Und wie geht man mit dem um, wie trainiert man das? Und da hast du, glaube ich, einiges zu erzählen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, genau. Also, ich würde sagen, Fehler sind gerade als Goalie so ein bisschen das tägliche Brot. Oder das harte tägliche Brot als Goalie. Oder allgemein im Fußball. Man sagt ja, Fußball ist ein Fehlersport. Ohne Fehler im Fußball gibt es kein Goal. Dann bleibt es 0-0 in dem Sinn. Und es ist natürlich so, dass ja, wenn eine Innenverteidigerin oder eine Stürmerin oder eine Mittelfeldspielerin einen Fehler macht, dann hat es hinten dran immer noch Leute, die den Fehler ausbügeln können. Und bei uns Goalies war es halt häufiger so gewesen, dass ein Fehler von uns ist ein Gegengoal war und dann möglicherweise auch ein verlorenes Spiel. Und ja, durch das sind natürlich Fehler im Kopf eines Goalies ein bisschen ein rotes Tuch, sage ich mal, obwohl es tagtäglich Teil davon war.
Passiert. Wir haben vorab schon darüber geredet. Du hast eine Geschichte mitgebracht, wo du sagst, ist es ein bisschen dein Fehler oder einfach hast du am meisten gebissen?
Ja, genau. Das war ich meinte 2016 gewesen. Ich bin bis dort ane Nummer 2 bei Zürich und habe im Herbst vor einem Champions League Spiel die Chance bekommen vom Trainer, um auf dem Platz zu stehen und als Nummer 1 zu spielen. Die zwei Spiele sind dann auch wirklich gut gegangen. Wir haben uns qualifiziert und haben in der nächsten Runde die Chance gehabt, um das erste Mal in der Geschichte vom FC Zürich in Achtelfinal einzuziehen. Er hat an mir festgehalten. Ich durfte weiter spielen. Wir haben dann das Hinspiel gegen Glasgow im letzten Grund, ich glaube, 2-1 gewonnen und sind im Rückspiel kurz vor Schluss bei 3-3 gewesen, was gelangt hätte für die Qualifikation. Mir ist dann ein Fehler oder ein Missverständnis mit der Innenverteidigerin passiert und wir haben wirklich, also nach 90 Minuten in der Nachspielzeit, das 4-3 neu bekommen, was geheissen hat, dass sich aufgrund von der dazumals noch geltenden Auswärts-Goal-Regeln, jetzt muss ich gerade überlegen, stimmt nicht, auf alle Fälle, das Goal war 1 zu viel gewesen und wir sind rausgefallen und das ist ja so in meiner Anfangsphase, wo ich einfach auch noch nicht so selbstsicher gewesen bin, weil ich gerade neu als Nummer 1 im Goal gewesen bin, ist das schon ein Fehler gewesen, wo ich lang dran gebissen habe, wo ich auch, ja, ich mag mich erinnern, wir sind am nächsten Tag heimgeflogen und die haben zu meiner Kollegin gesagt, hey, ich glaube, ich höre auf mit Fußball.
Okay,
also an dem habe ich schon recht lang gebissen, aber wenn ich jetzt zurückschaue, auch ein ultra wichtiger Fehler, weil ich das erste Mal so ein bisschen mit dieser Challenge in Berührung gekommen bin. Wie geht man um mit so einem Moment? Dort habe ich noch nicht gewusst, dass es immer wieder wird passieren. Genau. Aber das war sicher damals sehr ein harter Moment für mich. Einfach auch eben mit dieser ganzen Geschichte rundherum, kurz davor zum Nummer 1 geworden. Ja. Die grosse Chance, das erste Mal in der Geschichte. Das hat man auch noch so aufgepauscht damals. Aber wenn ich zurückschaue, sicher wichtig, dass ich dort die Situation auch überstanden habe und irgendwo stärker daraus rausgekommen bin.
Was ist denn passiert jetzt gerade nachher? Also, da geht man wahrscheinlich mit gesenktem Kopf vom Platz.
Ja, ich würde sagen, ich bin immer eine Spielerin gewesen, oder ja, meine Schwester würde wahrscheinlich sagen, nicht nur im Sport, sondern auch außerhalb vom Sport in so Momente bin ich eine, die einfach schweigt und sich am liebsten ins Zimmer zurückzieht, Türen zumacht und zuerst mal das mit mir ausmacht und verarbeitet. Ja, dementsprechend war es wahrscheinlich an dem Abend auch so gewesen, dass ich am Nachttisch noch gesessen bin, irgendetwas noch schnell runtergeschlungen habe und nachher in mein Kämmerli ja. mich zurückgezogen habe.
Was macht die Mannschaft da rundum? Ich nehme an, das ist ja dann, da läuft man nicht einfach weg oder sagt nichts. Also ich nehme an, die sind schon auf dich zugekommen.
Ja, absolut. Und es ist eben, im Nachhinein muss man sagen, ich meine, es war 1 von 4 Goal. Ja, mit Abstand gesehen, ich bin ja nicht der Grund gewesen, dass wir das Spiel verloren haben. In dieser Situation ist das natürlich in meinen Augen nur meine Schuld gewesen. Aber das ist eigentlich auch das Schöne am Mannschaftssport. Also, es ist immer so ein 0815-Spruch, man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. Aber schlussendlich ist es so. Klar, eben, man baut einander auf, man redet einander Mut zu. Eben, ich bin dann so einig gewesen, dass ich in diesem Moment nicht können oder nicht wollen hören. Für mich war klar, ja, es war mein Bock.
Yeah.
Aber im Nachhinein ist das sicher auch das, wo, wenn ich müsste sagen, was fehlt mir am Mannschaftssport, ist das schon so ein bisschen das, eben so ein bisschen zusammen auch durch die schwierigen Zeiten
schon.
Zu gehen.
Okay. Ich nehme an, es gibt ein spezifisches Training für eure Goalie, gerade jetzt in diesem Bereich, also jetzt nicht physisch, sondern vielleicht eher mental.
Leider nicht.
Nicht?
Also, okay. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich meinte, es war sogar zu dieser Zeit, dass ich bei Zürich einen Goalie-Trainer hatte, der selber Goalie war und mir auf diesem Weg wirklich auch gewisse Tools mitgeben konnte. Aber es war einfach das Glück gewesen, dass ich ihn getroffen habe. Jetzt gerade in der Nationalmannschaft gibt es ein Angebot von einer Sportpsychologin, von einem Sportpsychologen, wo man darf
in Anspruch nehmen,
danke. Genau. Aber das ist jeder selber überlassen. Und ja, eben das Einzige, wo in dem Sinn unterschiedlich ist zu den Spielerinnen, ist wirklich die Art von Training, physisch, technisch etc. Und wenn man Glück hat, hat man einen Goalie-Trainer, der erkennt oder wo selber erfahren hat, wie wichtig das Mentale ist und das auch ins Training mit einbezieht. Ja. Und da darf ich sagen, habe ich über meine ganze Karriere immer wieder auch Schwein gehabt, dass ich wirklich gute Leute gehabt habe an meiner Seite, wo das nicht ausblendet haben.
Mhm. Und was wäre das so gewesen? Also hast du da so ein bisschen Beispiel, was man trainiert mental oder wie?
Ja, es gibt sehr viele verschiedene Methoden. Wir hatten einen Goalie-Trainer, der es eher auf die Hard-Methode oder auf den Hardweg gehabt hat, wo irgendwo so ein bisschen die Philosophie gehabt hat, je mehr sie im Training muss beißen, desto einfacher fällt es im Match, um das abhaken. Ja. Also der hat uns einfach bombardiert mit Bällen und irgendwie so ein bisschen ein Gemisch gesucht zwischen eben Misserfolgserlebnis schaffen im Training, wo im Match könnte vorkommen und das nachher dann mit uns auch so ein bisschen reflektiert hat, wieso hast du jetzt da den Kopf hängen oder vielleicht nach 3 Monaten gesagt habe, hey, vor 3 Monaten hast du da noch den Kopf hängen, jetzt hast du weitergemacht, einfach so ein bisschen das. Andersrum hatte ich einen Trainer, die wirklich sehr auf der sensiblen Ebene auch geschafft haben, wo einfach mit sehr viel Gespräch, nicht einmal unbedingt im Training, am Mentalen geschafft haben, aber vielleicht nach dem Training, nach dem Spiel analysiert, was ist passiert, wie hast du reagiert, eben so ein bisschen Tools mit auf den Weg gehen, was kannst du das nächste Mal machen. Du hast vorher das Thema Körpersprache angesprochen, da hatte ich viele Goalie-Trainer, die sehr viel Wert auf das gelegt haben, weil sie einfach sagen, wenn du mit breiten Schultern und mit der Brust draussen auf dem Platz stehst, macht das einen Eindruck gegen aussen, aber es gibt auch dir ein Gefühl von kann kommen, was will. Das sind so verschiedene Methoden.
Was hast du so für Ritual oder Methoden gehabt?
Ich bin sehr über die Körpersprache gekommen. Habe auch mit der Psychologin von der Nazi wirklich sehr viel auch an dem gearbeitet. Eben, ich habe es schon gesagt, breite Schultern, Brust raus, was ich auch häufig oder was auch eine Strategie war, ist gerade eben Umgang mit Fehlern, mit Selbstsprache.
Ja.
Da sind wir quasi wirklich, wenn ich... Ja,
auf dem Platz,
ja. Da sind wir Goalies haben dort so ein bisschen, sage ich mal, das Privileg, dass es bei uns, klar, gegen starke Gegner nicht unbedingt, aber immer wieder auch Phasen gibt im Spiel, wo wir mal 3-4 Minuten sehr weit weg sind vom Spiel. Was auch immer wieder kurz so ein bisschen Luft oder eine Möglichkeit gibt, um... Ja, musst nicht gerade angespannt sein und parat, sondern eben hast Zeit, um vielleicht 10 Sekunden zu dir zu reden.
Ja.
Und dort habe ich auch so ein bisschen Anker entwickelt, eben wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich irgendwie die Tenschenschnalle nochmal neu zugemacht und wie so zu mir gesagt, ja, das war ein Fehler gewesen, den kann ich nach dem Spiel analysieren, aber jetzt geht es weiter. Ja. Einfach so, genau. Also einerseits Körpersprache, aber auch mit Selbstgespräch habe ich viel geschafft.
Ist es auch aber ein Thema, oder? Dass, wenn du sagst, du hast ja wie die Pausen, wo du nicht so angespannt musst sein, dass man sich dort auch verliert.
Ja, ist eine grosse Gefahr, ja. Also ich sage immer, oder ich habe immer gesagt, die schwierigsten Spiele für einen Goalie sind die, die gegen eher schwächere Gegner sind.
Mhm.
Wenn du wie vielleicht in den ersten 10 Minuten nichts aufs Goal bekommst, dann fängst du an zu überlegen, ja, was könnte ich nachher zu nachkochen? Oder, oder fängst an, oder das war am Anfang, ich habe daran gearbeitet, dass mir das nicht passiert, fängst an, an die Seitenlinie rauszuschauen, wer von deiner Familie dort ist oder welche Kollegen gekommen sind. Das ist eine Challenge, das ist eine echte Challenge. Auch dort, eben, das war ein Prozess, gewesen, habe ich daran gearbeitet, dass ich in solchen Situationen wirklich den Blick auf den Ball habe, dass ich probiere, auch wenn der Ball in der anderen Platzhälfte ist, mit dem Ball zu verschieben, dass du einfach wie im Spiel bleibst.
Ja.
Es ist eine Gefahr. Ja.
Gefahr vom Abschweifen ist groß.
Ja. Und eben, ich sage, wenn du gegen einen besseren Gegner gespielt hast und nach 30 Sekunden schon zuerst mal eine Aktion hast, dann bist du gerade im Spiel. Dann ist nur noch Spiel.
Dann weisst du, es kann jeder
Zeit. Aber wenn der Abpfiff ist, deine Spieler, Mitspielerinnen haben die ganze Zeit den Ball, dann ist logisch, dass irgendwann der Körper merkt, ist ja gar nicht so eine ernste Situation.
Spannend. Jetzt stelle ich mir vor, jetzt gerade das Beispiel, das du gebracht hast, wo es dann um relativ viel geht, um Weiterkommen und ein Sieg, wenn dann der Böle so kommt. Also stell mir das in Zeitlupe vor. Was passiert da in dir rein?
Ich sage, dazumals bin ich noch sehr unerfahren gewesen.
Mhm.
Darum ist es wahrscheinlich noch kein Automatismus gewesen, was passiert ist. Darum habe ich wahrscheinlich überlegt und bin nachher einfach zu langsam gewesen.
Jawohl.
Später in so Situationen, wenn ein Ball in Richtung 16er kommt, in Richtung 5er kommt, du hast deine Automatismen. Also du hast es so viel mal trainiert, der Ball kommt dort hin, ich verschiebe so, ich bleibe dort stehen.
Mhm.
Dort ist wahrscheinlich, klar, kannst nicht den Kopf völlig abschalten, weil du musst gleich mit überlegen, wo sind die Mitspielerinnen, wo sind die Gegenspielerinnen. Aber im besten Fall hast du die Situationen so häufig durchgespielt im Training, dass du einfach einen Automatismus laufen lässt und richtig entscheidest.
Okay.
Ja.
Sehr spannend.
Ja, und es hat viel, oder ich mag mich an viele Spiele auch erinnern, wo eben gerade, wo ich nicht so gefordert war bei Zürich, wo ich mir das gewünscht habe. Wo ich gedacht habe, hoffentlich, blöd gesagt, verliert jetzt deine Verteidigerin den Ball, dass ich auch eine Aktion darf haben, dass ich darf zeigen, was ich kann.
Ja.
So.
Ja.
Das sind eigentlich so Situationen gewesen, wo man sich dann fast gewünscht hat, dass einmal ein Ball kommt.
Jetzt bist du ja auch in der Nationalmannschaft das Nummer 2 gewesen. Wir haben vorher auch schnell, bevor wir aufgenommen haben, darüber geredet. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach im Sinn von, man geht Nummer 1 natürlich, weiss vielleicht auch, sie ist vielleicht aus einem Grund dort und man sitzt aus einem Grund auf der Bank, aber trotzdem hat man sicher auch die Gedanken, es wäre jetzt schon eine gute Kämpfe zum Zug, ohne etwas Böswilliges zu wählen, oder?
Es war sehr eine lange Zeit gewesen und ich sage mal, so die ersten 2-3 Jahre ist es mir wie egal gewesen, als was, dass ich dort bin. Es ist einfach cool gewesen, dass ich dort sein darf. Ja, und dann irgendwann kommt schon so ein Moment, wo du nicht einmal denkst, ich müsste jetzt spielen, aber wo du so weit denkst, ich bin immer dabei und ich kann gar nie zeigen, was ich kann und dass ich zu Recht dabei bin.
Mhm.
Klar, also ich würde lügen, wenn ich würde sagen, in diesen 7 Jahren habe ich nie gekadert. Für mich ist immer, ich bin nie die gewesen, die mit den Ellbogen gearbeitet hat. Für mich war immer wie klar gewesen, der Fußball ist ein Mannschaftssport.
Mhm.
Und klar kämpfe ich um einen Platz, kämpfe ich um Spielminuten, aber ab dann, wo eine Entscheidung gefallen ist, ab dann ist es ein Mannschaft, also es ist immer ein Mannschaftssport, aber ab dann stand ich nicht im Vordergrund. Ja. Ja. Und ab dann war mein Fokus halt ja, wieder darauf, wie kann ich die Nummer 1 unterstützen, dass sie eine gute Leistung kann bringen, dass die Mannschaft gewinnt. Wie kann ich in der Mannschaft unterstützen, Einfluss nehmen mit meinen Möglichkeiten von der Bank her. Und ich glaube schon, dass, ja, ich habe das auch im Nachhinein sehr häufig gehört und auch während meiner Zeit habe ich schon sehr viel auch Wertschätzung für das bekommen. Mhm. Aber klar, im Nachhinein schaust du zurück und denkst, ja, 7 Jahre, 10 Länderspiele, hätte ich schon ein bisschen mehr dürfen sein. Ja, aber im Nachhinein muss ich sagen, ich bin immer mein geblieben.
Ja.
Bin meinen Werten treu geblieben und bin heute im Reinen mit dem.
Ja. Gibt es aber in dem Fall auch anders? Also da hast du auch anders erlebt, wo du sagst, das Ellbögeln gehört vielleicht dazu, zum Weit zu kommen, zum Ufer zu kommen?
Ja, wahrscheinlich irgendwo schon. Mhm. Es ist von mir auch nicht nur einmal verlangt worden, dass ich das mehr mache. Mhm. Ich habe es auch probiert. Aber es war einfach nicht meine Art gewesen. Und ich habe für mich immer gesagt, ich will leistungsmässig meine Zeit mir verdienen und nicht mit meinen Ellbogen. Und habe immer gesagt, ja, wenn es so lange ist, bin ich sehr stolz drauf, aber ich verändere nicht meine Person für mehr Spielzeit.
Ja. Okay, mega schön. Ja. Jetzt hast du im 23. vor einem Jahr, im November, hast du den Rücktritt gegeben, gell?
Richtig.
Relativ schnell oder ein schneller Entscheid, oder respektive gegen aussen ein schneller Entscheid gewesen. Willst du etwas dazu sagen?
Ja, also eben, gegen aussen war sicher ein schneller Entscheid gewesen, sicher auch, wie soll ich sagen, nicht ein Zeitpunkt, wo in Anführungs- und Schlusszeichen normal ist. Für mich war es ein sehr langer Prozess gewesen. Also ich würde sagen, es war alles andere als ein schneller Entscheid gewesen. Ich habe sehr lange gehadert und irgendwo probiert, die Leidenschaft zu retten. Mhm. Also ich wollte mir es mega lange nicht eingestehen, dass es einfach nicht mehr meins ist. Irgendwie. Ich dachte, ja, die Phasen gehen vorbei und jetzt hast du so lange gearbeitet, um da hinzukommen und willst du es jetzt auch nicht vorschnell hinwerfen. Darum, für mich hat es sich als ein ellenlanger Prozess angefühlt. Aber von außen, ja, die wie nicht näher an mir dran waren, ist natürlich zack im November 23 von 0 auf 100 bekannt worden.
Ja. Und ist das dort, ich habe gelesen, das waren Sinnesfragen gewesen. Du hast irgendwo habe ich ein kleines Schuldgefühl gegenüber dem Club, der da mitspielt, was man sehr gut vorstellen kann. Identitätsfragen, also so ein bisschen wirklich gehadert, bin ich da richtig?
Ja, also gehadert bin ich da richtig. Irgendwie habe ich, glaube schon sehr viel früher gemerkt, ich bin nicht mehr richtig.
Mhm.
Aber eben habe ich wie auch lange im Kopf gehabt, ich meine, klar, was man nicht muss diskutieren, ich habe einen Vertrag unterschrieben bei einem Verein und der war gültig und laufend. Darum natürlich Schuldgefühl an einem Verein gegenüber, der mich aus der Schweiz nach Belgien geholt hat, der sich bemüht hat um mich. Ich habe mich committed, ich habe den Vertrag unterschrieben und klar, das war wie so in dem Moment auch so ein bisschen für mich das Vorherrschende. Ich war dort die klare Nummer 1 und haben wir natürlich schon auch nicht nur eine Nacht überlegt, was heisst das für den Verein, wenn ich jetzt sage, ich will nicht mehr. Mir war auch bewusst, gewesen, der Verein hat das Recht, zu sagen, du bleibst bis nächstes Sommer. Also das war klar. Die Sinnfrage war, glaube ich, mehr in dem Sinn, gewesen, dass ich in dieser Zeit, und nicht nur in dieser Zeit, wenn ich jetzt zurückschaue, hat es schon viel früher angefangen, wirklich häufig, sehr, sehr häufig ins Training gefahren oder gelaufen bin und gedacht habe, 2 Stunden nachher hast du es geschafft.
Okay.
Ja. Und das sind so für mich so Zeichen gewesen, ja, ich meine, angefangen Fußball spielen habe ich aus Leidenschaft, weil ich einfach nach der Schule nicht warten konnte, um auf den Fußballplatz zu spielen. Und ja, dort hat sich so ein bisschen angefangen zu zeigen. Und für mich nachher so ein bisschen der wichtigste Moment war, glaube ich, wo wir mit Anderlecht so ein bisschen ein Derby, Spitzenkampf, wirklich in der letzten Minute 4-3 gewonnen haben. Also eigentlich ein riesen Sieg.
Mhm.
Und ich habe mich wie gesehen jubeln in dieser Traube.
Ja.
Und bin mega happy gewesen für den Trainer, für die Mitspielerinnen, für den Club. Und mein Gedanke war mehr so, gewesen, jetzt kannst du heim. Also, ja, weißt du, so, ja, oder ja, ja jetzt ja. Hast du wieder ein Spiel geschafft.
Ja.
Und dort habe ich wie gemerkt, und ich glaube, es war wichtig, dass es nicht in einer Niederlage für mich so klar geworden ist, sondern eigentlich in einem Erfolg.
Mhm.
Weil die Niederlage, ja, hader ist vielleicht eben wieder mit einem Fehler oder mit einem Rückschlag. Aber eigentlich in einem Erfolg, wo eigentlich alles perfekt war, ja. In dem Moment habe ich wie gemerkt, nein.
Das ist irgendwie nicht.
Es gibt mir nichts mehr. Oder es gibt mir nicht mehr das. Ich meine, es ist ein, ja, es ist ein Investment, wenn du allein auf Brüssel gehst, lässt da alles hinter dir. Es ist sehr viel, was du auf dich nimmst für die Chance. Und wenn du nachher dort in dieser Traube bist und denkst, es gibt mir nichts, dann ist wie für mich klar gewesen, ja.
Das ist die Leidenschaft, das ist nicht mehr so da.
Ja.
Ja. Und ich nehme an, das ist ein Hamsterrad, wo du drin bist und bis zu dem Moment, wo du für dich entscheidest, so, da ist jetzt fertig. Ja. Was ist danach mit dir passiert oder was hat es mit dir gemacht?
Jetzt nach dem Entscheid.
Mhm.
Also ich mag mich erinnern, ich habe in dieser Zeit sehr viel Tagebuch geschrieben und häufig so einfach mal angesessen und anfangen zu schreiben, gar nicht gewusst, was kommt raus. Und es ist kurz nach dem Spiel, ist wie, habe ich einfach ja, dort reingeschrieben, ohne dass ich das bewusst im Kopf hatte, es ist fertig.
Okay, ja.
Und in dem Moment habe ich wie gewusst, jetzt muss ich meiner Schwester anrufen und ihr das sagen, dass ich aufhöre. Weil ich wie gewusst, sonst mache ich morgen Blätter wieder und dann
stiere ich wieder durch.
Genau. Ja. Und dann habe ich ihr angerufen und das ausgesprochen und das ist eine Riesenerleichterung gsi.
Mhm.
Also das ist wie, ja, und ihre Antwort war, endlich.
Okay.
Ja, weil sie wahrscheinlich schon länger gespürt hat, dass, ja, dass man einfach nicht mehr so gut geht, wie sie mich kennt. Ja, und ab dem Moment ist klar, es sind noch sehr viele Brocken vor mir gelegen, eben am Verein, das irgendwie beibringen. Auch meine Eltern, wo immer gesagt haben, mach deinen Weg. Aber wo ich auch gewusst habe, gerade mein Papi ist jedes Spiel schauen, seit ich zuerst mal die Fußballschuhe gebunden habe. Ja, und das ist schon so ein bisschen, ich habe gewusst, sie werden mich unterstützen, aber es war natürlich gleich so ein bisschen schwierig gewesen, ihnen das auch beizubringen. Dann auch in der Nationalmannschaft natürlich.
Mhm.
Ja, zumindest in einer Quali zu sagen, ich komme nicht mehr. Habe ich wie schon die Brücke noch vor mir gesehen, aber wie ab dem, wo für mich der Entscheid klar war, ist alles, was nachher kam, sind noch Peanuts gewesen.
Okay.
Ja.
Trotz dieser schwierigen Gespräche.
Ja. Und das hat für mich wie einfach das Ganze nochmal bestätigt.
Ja.
Und eben, mir war bewusst gewesen, vielleicht muss ich noch bleiben, zu Belgien, vielleicht, klar, die Nazi kann in dem Sinn nicht zwingen, zum kommen, aber ja, es war mir schon bewusst gewesen, eben, dass vielleicht auch die ein oder andere Personen werden probieren, mich nochmal
umzustimmen
oder sagen, probier es nochmal.
Mhm.
Aber für mich ist ab dann ist in mir in so einer Klarheit gewesen, wo wie, das Telefon mit meiner Schwester ist wie so ein Gamechanger gewesen.
Und du hast dich, also ich nehme an, die Gespräche sind gekommen, wo man dich wieder umstimmen und das war kein Rütteln gewesen.
Sie sind weniger gekommen, als ich gedacht habe.
Mhm.
Wirklich, also es haben eigentlich alle wie, durch das, dass ich ganz klar konnte erklären, was ist in den letzten Monaten bei mir gewesen, was habe ich gefühlt, was fühle ich jetzt, was habe ich in den letzten Spielen gefühlt, was, ist wie sehr viel Respekt und nicht, also ich glaube, es war wie auch spürbar gewesen für alle.
Okay, das ist so klar.
Es ist so klar. Und darum, bin ich im Nachhinein auch sehr dankbar, dass es einfach respektiert worden ist und nicht irgendwie, dass ich da zu einem Spielball geworden bin. Oder, und auch, wo ich bis jetzt muss sagen, eben ein sehr grosses Dankeschön auch an einen Verein in Belgien, der zwar gesagt hat, ist nicht optimal natürlich für uns. Und wir haben dann auch zusammen eine Lösung gefunden, dass ich glaube, ab dann noch 3 Spiele gespielt habe, weil es ein bisschen gegen obere Gegner war. Ich habe angeboten, ich bleibe bis zur Winterpause und sie haben gesagt, schau, wenn du die 3 Spiele noch machen könntest, sind wir froh.
Ja.
Und nachher quasi lassen wir die gehen.
Ja.
Und das ist, was ich im Nachhinein muss sagen, auch sehr gross gewesen von ihnen.
Und Aber du sagst, es ist eigentlich sehr viel Respekt gekommen, man hat dich nicht umgestimmt. Das ist wahrscheinlich, weil du so klar gewesen bist und so klar hast können sagen, was da für Gefühle rum sind. Wie bist du dann dort hingekommen? Ist das relativ schnell da gewesen nach dem Entscheid, dass du gewusst hast, hey, das stimmt eigentlich nicht, das und das? Oder hast du dann einen Prozess gebraucht, dort hinzukommen, um für dich zu analysieren, wie und warum ist es nicht mehr das?
Ich glaube, das ist mir beim Entscheid schon klar gsi, damals aus Fußballsicht. Es ist klar, dass bis zu dem Entscheid her habe ich nicht nur mit mir geschafft. Also eben, ich hatte Unterstützung von der Psychologin, von der Nazi, von anderen Leuten, wo sehr viele Gespräche stattgefunden haben, wo ich schon sehr viel für mich reflektiert habe und ergründet habe. Von dem her habe ich das dort eigentlich entschieden und am gleichen Tag hätte ich können in Wort fassen, was das ist.
Okay.
So ein bisschen der grössere Prozess, oder nicht der grössere Prozess, aber nochmal ein Prozess ist natürlich nachher gekommen, wo dann das Fußball weg war. Dort hat dann schon nochmal etwas angefangen, in mir zu arbeiten, so ein bisschen im Grösseren eben. Oder ich habe dann wie probiert, das, wo ich mir das ja nicht gewünscht, dass es so wie kommt im Fußball, dass ich die Leidenschaft verlieren. Hast, genau. Ja. Und das habe ich nachher wie im Nachhinein, und ich glaube, bei diesem Prozess stecke ich immer noch, probiert, wie meine Learnings oder was ich dort durchgemacht habe, auf auch jetzt zu beziehen. Um so ein ergründen, ja, wie hätte es das passieren können, dass ich in dem Sinn so, ja, vielleicht schon ein bisschen ausgelaugt habe, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo meine grösste Leidenschaft mir nichts mehr bedeutet. Und ja, in diesem Prozess würde ich sagen, stecke ich immer noch. Ja.
Würdest du dann sagen, wie das habe ich auch gelesen von dir, oder du hast ein riesen Pensum gehabt, weniger Erholungszeit oder auch Ferien vielleicht sogar, dass das dazu geführt hat?
Ja, das war sicher auch ein Faktor gewesen, wobei, eben, ich muss sagen, da bin ich nicht, oder ja, bin ich wirklich nicht die einzige Fußballerin in der Schweiz, die das gehabt hat. Und lustigerweise war ja nachher die Situation in Belgien so, dass ich eigentlich ausser dem Fußball nichts mehr hatte. Und wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich, vielleicht war auch das ein Faktor, dass es mir komplett abgelöscht hat. Vielleicht ist das vorher eben sehr viele Sachen nebendran haben, hat vielleicht irgendwo der Fußball auch ein bisschen relativiert. Aber klar, ich meine, ich habe in diesen Jahren, ja, 10, 11 Jahren, habe ich selten mehr als eine Woche am Stück Ferien von allem gehabt. Wir hatten schon im Fußball Ferien gehabt, aber dann musste ich vielleicht für eine Prüfung lernen oder arbeiten. Oder ja, und das denke ich schon im Nachhinein, wenn ich vielleicht früher hätte können, eben mehr Fokus gerade auf Erholung, auf Schlaf, auf einfach auch mal andere Sachen machen. Ich meine, ja, ich sage, Familienfester oder irgendwie squashen oder so, ist jahrelang einfach hinten angestanden. Es ist arbeiten, studieren, Fußball. Und zwar Fußball an erster Stelle, arbeiten, studieren. So. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das die Batterie so Schritt für Schritt einfach irgendwo ausgelaugt hat.
Jetzt hast du ja noch studiert, unter anderem Psychologie. Dort nehme ich an, hast du viel mitnehmen können. Ist das aber wie noch nicht so gesagt? Oder dass dort das, wie hast du mitnehmen zu dir eigentlich, das, was du gelernt hast?
Ja, also ich muss sagen, Psychologie war mein Nebenfach. Und das ist im, was habe ich, glaube ich, 2015 angefangen, bis 2018. Ich glaube, ein bisschen etwas konnte ich schon daraus herausnehmen, aber es ist natürlich, dadurch, dass es ein Nebenfach war, eher oberflächlich gewesen, sehr viel auch irgendwo so Arbeitspsychologie, klinische Psychologie, wo ich sage, hat mir sicher geholfen, so ein bisschen Prozesse zu verstehen, aber ich glaube, die Arbeit, die ich nicht im Studium auf psychologischer Ebene, sondern eben mit der Psychologin von der Nazi oder mit anderen Psychologen gemacht habe, ist gerade so wertvoll gewesen.
Und jetzt sagt man ja viel, wenn man den Rücktritt gibt im Spitzensport, dann geht man nachher ein kleines Loch. Also man verliert die grosse Leidenschaft. Wobei, du sagst eigentlich, du hast sie schon ein bisschen vorher verloren. Ist vielleicht positiver für dich gewesen?
Ja, also absolut. Also das Loch hatte ich in dem Sinn nicht gehabt. Eben wahrscheinlich, weil es für mich, glaube ich, mehr eine Erlösung war. Was ich so ein bisschen hatte, ist, ich bin dann zurückgekommen aus Belgien und hatte eigentlich nichts gehabt. Also ich habe nicht gewusst, wo wohne ich, was mache ich, was arbeite ich, was bin ich. So. Jawohl, also ja. Es war weniger ein Loch gewesen, der Fußball geht weg, sondern mehr ein Prozess, wer bin ich, wer will ich sein. Mhm. Aber ich habe ihn nicht als in dem Sinn Loch wahrgenommen, sondern ja. als spannende Phase, die auch ein bisschen Geduld gebraucht hat. Mhm. Weil ich bin, ja, eben, du hast vorhin gesagt, ich war immer so hochtaktet unterwegs gewesen, dass es relativ schwierig war, zuzulassen. November, Dezember, 23, Januar, 24 und weisst immer noch nicht so recht.
Ja.
Ich habe mir auch die Zeit lassen, aber irgendwann denkst du dann schon so, ja, jetzt müsste ich dann schon wieder mal etwas. Und dann das Glück gehabt, dass ich in dieser Zeit zu einsiedeln bei meiner Schwester haben dürfen, wohnen.
Ja.
Was natürlich rundum Natur geboten hat, zum Abschalten, Langläufen etc. Von dem her, ja, es ist nicht das. Ich glaube, das Loch war bei mir wirklich vor dem Rücktritt,
ja.
gewesen,
ja.
bis ich den Rücktritt gegeben habe. Mhm. Und nachher ist, klar, ist so ein bisschen, im Nachhinein würde ich sagen, so ein bisschen eine Sturm- und Drangphase gekommen, wo ich einfach nicht gewusst. Oder ich habe schon gewusst, in welche Richtung das jemand könnte gehen, aber ich hatte 15 Ideen gehabt und ja. Sehr viele Bewerbungen geschrieben,
ja.
Dort so ein bisschen im Prozess durchgegangen. Aber wenn ich zurückschaue, sehe ich die Monate nach dem Rücktritt sehr positiv und haben mir dort wirklich auch die Zeit geben, um für mich einen Weg zu finden.
Mhm. Mega schön. Spielst du noch Fußball? Oder wie lange hast du nicht gespielt danach? Ist das gerade so ein bisschen.
Nein, also ich habe seither, glaube ich, so ein Turnier gespielt, ja. wo im Rahmen von der EM nächstes Jahr so ein U30-Turnier im Wankdorf mit ein paar ehemaligen Kolleginnen. Plus gebe ich seit im Sommer mache ich bei einer Mannschaft, also zu Oerlikon, einmal in der Woche das Goalie-Training. Und dort ist, glaube ich, zweimal bis jetzt ist die Situation so gewesen, dass nur ein Goalie im Training war. Und dann haben die Trainerinnen gefragt, ja, würdest du nachher noch ja. das Goal? Aber also kannst du einer Hand abzählen, wie manchmal ich seither Fußball gespielt habe.
Und wie ist denn das?
Ja, ich muss sagen, die zwei, drei Mal, als ich dann dort im Goal gestanden bin, hat es schon Spass gemacht. Aber es ist überhaupt nicht ein Drang zum Fußballspielen, also gar nicht. Ich habe sehr viele andere Sachen angefangen. Also ich kann sehr viel joggen, eben langläufeln. Im Sommer Velo fahren. Jetzt habe ich gerade im Dezember habe ich einen Kletterkurs gemacht. Squash, Paddle, Tennis. Also,
alles, was du vorher nicht hast.
Alles, was ich vorher nicht machen konnte, was ich jetzt so merke. Ja, vielleicht gibt es irgendeinmal wieder, dass ich, weiß nicht, Beachsoccer oder Futsal oder sonst Fußball spiele. Aber im Moment ist das Verlangen danach wirklich sehr gering.
Ja. Das spricht wahrscheinlich auch für den Entscheid.
Ja, ich glaube auch.
Jetzt hast du als Goalie eben erzählt, oder ihr habt gelernt, ein bisschen mit Fehlern umzugehen, wenn ihr das jetzt nicht so professionell neben euch gehabt als Trainer. Oder jetzt in deinem Fall, du hast Glück gehabt, dass du die Leute gehabt hast. Der Umgang mit Fehlern, was würdest du sagen, nimmst du mit ins Private? Oder was wäre so ein Satz, wo du sagst, das musst du als Goalie können, den Umgang musst du beherrschen?
Fehler akzeptieren, im Moment auf die Seite schieben und nachher analysieren und daraus lernen. Und das ist etwas, wo gerade im Sport sehr schmerzvoll ist zum Lernen, weil für das musst du immer wieder Fehler machen. Aber auch etwas, wo ich denke, wo mir auch heute nicht immer gelingt, aber wo ich schon auch immer wieder, ja, wenn jetzt mal etwas gerade nicht gelingt beim Arbeiten oder so, wo ich denke, wo ich schon profitiere von meinen Erfahrungen im Sport, dass ich wie auch, ja, einen Fehler, ich mache auch heute sehr ungern Fehler, aber im Nachhinein auch gut mal kann relativieren, im Sinn von, sie passieren einfach. Also, ja, sie sind Teil vom Sport, vom Leben und ich glaube, wichtig ist, dass man im Moment nicht daran zerbricht, wenn es möglich ist, irgendetwas daraus rauszieht und nachher einfach weitermacht.
Und was würdest du jetzt so einem kleinen Mädchen sagen, wo gern die gleiche Karriere machen wie du? Was wäre so der Tipp?
Einfach egal wie weit auf es geht, der Spass in den Vordergrund stellen. Mhm. Also es ist, ja, wenn ich zurückschaue, und ich meine, ich habe auch sehr viel, ich sage immer, ich bin dankbar für jede Minute, die ich im Fußball erleben durfte. Und der Spass, es ist etwas so Schönes, wenn man jeden Tag mit Teamkolleginnen auf dem Platz stehen und Spass haben. Und ich glaube, im Nachhinein denke ich, habe ich es etwa mal ein bisschen zu ernst genommen.
Okay.
Und so ein bisschen, ja, eben zu viel an diesen Fehlern rumgestudiert, zu viel irgendwie gedacht, heute ist sehr wichtig, am Schluss ist es ein Spiel. Also, und es ist noch lustig, ich begleite, oder ja, begleite ist vielleicht ein bisschen, aber ich habe mit einem jungen Goalie regelmässig Kontakt, den ich im Verlauf der Karriere kennengelernt habe, und tun sie so ein bisschen, jetzt nicht mental unterstützen, aber wenn sie irgendwo hadert, weiss ich, dass sie sich darf bei mir melden. Und ich merke, wenn ich mit ihr rede, ich sehe in ihr mich früher. Mhm. Und das meiste, was ich ihr sage, ist immer, hey, es ist ein Spiel. Also es ist ein Spiel.
Ja.
Klar ist es dir wichtig, sonst wärst du auch nicht dort, wo du jetzt bist. Und es ist auch wichtig, aber es ist ein Spiel. Und am Montagmorgen musst du wieder in die Schule oder arbeiten. Und ja, es ist... Ich glaube, ich würde... Oder was ich auch eher wirklich regelmässig sage, ist wirklich so ein bisschen das Relativieren von der Wichtigkeit und geniessen, dass du das darfst machen, was du am liebsten machst.
Mhm. Und wie macht man das?
Ja, immer wieder sagen. Ja, schwierig.
Schwierig,
sehr schwierig,
oder?
Ja, immer wieder sagen. Und ich meine, die ganzen Situationen, das mal haben, ist an einem Fehler. Es gehört dazu und es ist ja auch wichtig. Aber ich glaube, das Wichtige ist, um immer wieder so ein bisschen aus der Situation oder in eine andere Perspektive gehen, auf die Situation schauen und nochmal eben, was kannst du daraus nehmen und nachher sagen, hey, stören. Also, ja.
Weiter geht's.
Ja, so ein bisschen Perspektivwechsel und zu schauen, klar, es war ein Fehler gewesen, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, Fehler passieren auf jedem Fußballplatz in 90 Minuten, wahrscheinlich 180 Mal, mindestens. Und schon der Gedanke relativiert ja die Wichtigkeit von einem Fehler.
Das stimmt. Jetzt richtig Abschlussfrage, wir sind schon fast am Ende. Wie siehst du unsere Gesellschaft bezüglich Fehlerkultur? Jetzt nicht im Sport, wo ich glaube, dass das viel besser gehandelt wird als jetzt in unserer Gesellschaft. Du hast es sicher auch nochmal anders gelernt, aber du sagst, 180 Mal passiert auf einem Match ein Fehler. Wir als Gesellschaft sind uns ja eher so ein gewöhnt, ich will so gut wie möglich sein und keinen Fehler machen. Mhm. Wie siehst du die Relation oder was macht das mit dir, wenn du das antriffst im Alltag?
Gut, eben, der Gedanke, möglichst keinen Fehler machen, ist im Sport auch der erste Gedanke. Also das ist nicht nur in der Gesellschaft. Ja, ich glaube, Fehler oder was ich kann beurteilen jetzt von der Gesellschaft außerhalb vom Sport, ist vor allem eben die Arbeitgeber, die ich bis jetzt hatte, oder der Arbeitgeber, den ich jetzt habe, wo ich muss sagen, wo mit Fehlern relativ gut umgegangen wird, wo immer wieder auch der Prozess in den Vordergrund gestellt wird. Daheim, sagen wir mal, in unserer Familie sind Fehler nichts Schlimmes gewesen, oder nie etwas Schlimmes gewesen, muss ich sagen. Also wenn wir sind gute Schülerinnen gewesen, meine Schwester und ich, aber wenn wir mal mit einer schlechten Note heimgekommen sind, ja, hat der Papi gesagt, ist doch egal. Also nicht egal, weil ist nicht wichtig, sondern es passiert einfach. Aber klar, ich habe auch nicht die rosa-rote Brille drauf und ich weiss, dass häufig Fehler angestellt werden als totales Versagen. Aber ich bin bis jetzt noch nie, würde ich sagen, in einer Gesellschaft Gruppen unterwegs gsi, wo Fehler verteufelt worden sind. Darum finde ich das jetzt noch schwierig, um eine Aussage daraus zu ziehen. Was ich einfach eben würde raten oder was ich gelernt habe, ist, dass es gibt ja nicht einen perfekten Mensch und jemand, der keine Fehler macht, wagt auch nichts. Und zum Wachsen, um sich zu verbessern, in welchem Bereich auch immer, braucht es Fehler. Und das ist vielleicht, wenn ich etwas rausgeben kann oder etwas von meinen Erfahrungen mitgeben kann, die Wichtigkeit, um Fehler als Teil von einem Prozess
anzuschauen.
Ja. Ja. Und nicht alles versagen.
Ja, daran wachsen. Das ist so. Hey, wir sind am Ende.
Wow. Mega schnell.
Es war mega spannend. Ja. Hast du noch einen Abschluss, irgendetwas, was du noch mitgegeben
hast? Ich glaube, wir haben es jetzt gerade alles gesagt.
Gell? Es war ein schöner Abschluss. Ja. Gewesen, das stimmt.
Ja,
stimmt.
Eben. Ja. Jemand, der keine Fehler macht, wagt nichts. Und jemand, der will wachsen oder sich will verbessern, dem würde ich Mut zusprechen, um es auszuprobieren und um halt einen Fehler in Kauf
zu nehmen. Zu schön. Hey, herzlichen Dank fürs Tag. Sie hat mir mega viel Spass gemacht. Auch spannender Einblick in das Leben, das du kannst oder immer noch hast. Und ich wünsche dir alles Gute.
Danke vielmals, gleichfalls.
Schönen Nachmittag.
Danke.